Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, gratia plena.
Zip FM,
ein Projekt der Freien Radios.
Heute von Bermuda Info, dem tagesaktuellen Infomagazin im Freien Radio Rhein-Neckar. Am Mikrofon in Mannheim für euch der Matthias. Die Zip FM Themenübersicht vom Donnerstag, den 6. Mai 2004. Pro Asyl zum Ausstieg der Grünen aus den Verhandlungen über das sogenannte Zuwanderungsgesetz. Ohne Chancen. Algerische Flüchtlinge und Asyl in Deutschland. Im Dezember letzten Jahres kam es im Mannheimer Stadtteil Jungbusch zu einer spontanen Hausbesetzung. Heute stand nun der erste Prozess gegen die Hausbesetzerinnen vor dem Amtsgericht in Mannheim an. Hierzu ein aktuelles Interview von Holger, welches ihr am Ende dieser Sendung hören könnt. Eigentlich sollte am vergangenen Freitag eine endgültige Entscheidung erzielt werden. Die Rede ist natürlich vom Zuwanderungsgesetz, das nun wegen des Ausstiegs der Grünen aus den Verhandlungen zu scheitern scheint. Die Reaktionen sind sehr unterschiedlich. Während sich Otto Schily verärgert zeigte, begrüßten andere wie der Interkulturelle Rat den Ausstieg. Michaela Betz fragte Marei Pelzer, Referentin im Bereich Rechtspolitik bei Pro Asyl, nach der Position ihrer Organisation.
Pro Asyl begrüßt den Ausstieg, weil das notwendige Reformprojekt Einwanderung zu gestalten seit längerem inhaltlich bereits schon gescheitert ist. Das Zuwanderungsgesetz war ohnehin nicht ein so positives Gesetz, wie viele es meinten. Aber durch die Verhandlungen im Vermittlungsausschuss wurde es immer mehr restriktiv zugespitzt. Eine Chance für eine Einwanderungspolitik, die wirklich zukunftsorientiert gewesen wäre, war nicht mehr zu sehen. Das lag vor allem an der Blockadehaltung der CDU/CSU. Deswegen ist es positiv, dass jetzt hier ein Schlussstrich gezogen worden ist.
Und Pro Asyl geht davon aus, dass es sich hier auch wirklich um einen Schlussstrich seitens der Grünen handelt. Denn bisher war diese Haltung ja von einem ziemlichen Hin und Her geprägt. Ist es nicht möglich, dass die Grünen jetzt nach diesem Eklat dann doch wieder weitermachen?
Ich kann mir das nur schwer vorstellen. Die Grünen haben ihren Ausstieg ja auch inhaltlich begründet, gesagt, dass hier Sicherheitsfragen mit Zuwanderungsfragen vermengt worden ist, was eigentlich gar nicht zusammengehört. Sie haben eine Schmerzgrenze, die sie jetzt definiert haben. Von daher gehe ich davon aus, dass die Grünen, wenn sich jetzt fundamental nicht etwas ändert, nicht zurückkehren würden zum Verhandlungstisch.
Herr Bütikofer von den Grünen meinte, dass ja bestimmte Regelungen wie zum Beispiel die erleichterte Ausweisung für sogenannte terrorverdächtige Ausländer auch ohne diese ganzen weiteren Verhandlungen durch eben SPD und Grüne zu regeln wären. Das ist ja nicht ein besonders fortschrittliches Projekt, jetzt hier trotzdem solche Regelungen zu verabschieden.
Ja, aber Herr Bütikofer hat ja nicht nur das gesagt. Da muss man natürlich schauen, was da jetzt konkret mit gemeint ist und rechtsstaatliche Kriterien an solche Regelungen anlegen. Da sind wir natürlich kritisch. Aber Herr Bütikofer hat auch darauf hingewiesen, dass auch andere Fragen, wie zum Beispiel Integrationskonzepte, ohne die Opposition beschlossen werden können. Und auch eine erleichterte Einwanderung für bestimmte Gruppen geregelt werden könnte. Also da gibt es ganz viele Felder, auf denen jetzt die Koalition handeln kann und nach unserer Ansicht auch handeln muss, insbesondere auch in der Verbesserung des Flüchtlingsschutzes.
Gerade was diesen Bereich angeht, hat ja Pro Asyl einen verbesserten Schutz für Opfer sogenannter nichtstaatlicher und auch geschlechtsspezifischer Verfolgung gefordert. Welche Forderungen stellt Pro Asyl in diesem Bereich?
Da ist es natürlich ganz wichtig, dass jetzt die Umsetzung kommt dieser europäischen Richtlinie, die vorschreibt, dass Deutschland entsprechend der Genfer Flüchtlingskonvention nichtstaatliche und geschlechtsspezifische Verfolgung anerkennt. Hier möchte ich auch noch mal betonen, dazu brauchen wir das Zuwanderungsgesetz nicht. Das ist auf europäischer Ebene seit dem 30. April beschlossen. Das ist geltendes Recht auf europäischer Ebene und deswegen muss der Bereich ohnehin umgesetzt werden. Was wir darüber hinaus fordern, ist, dass wir eine Bleiberechtsregelung für die langjährig Geduldeten brauchen. Dieser Frage hatte sich das Zuwanderungsgesetz nicht ausreichend gestellt. Und für diese Personengruppe brauchen wir endlich eine Bleiberechtsregelung, damit sie eine Perspektive in Deutschland haben.
Es ist jetzt wirklich lange verhandelt worden, um eben dieses Zuwanderungsgesetz. Wie soll das jetzt dann doch noch klappen, hier in diesen Bereichen eine Verbesserung herzukriegen?
Eins ist deutlich geworden, dass mit der Union Verbesserungen nicht zu machen sind. Und deswegen muss man jetzt kreativ werden und nach Alternativen suchen, die auch ohne die Union geht. Und da sind viele Bereiche im Ausländerrecht und im Flüchtlingsrecht auch ohne Zustimmung des Bundesrates möglich. Das Großprojekt Zuwanderungsgesetz ist inhaltlich gescheitert. Deswegen muss man jetzt schauen an Einzelfragen, wo kann man Verbesserungen erreichen.
Nun haben ja die sogenannte Sicherheit und die Terrorbekämpfung während der gesamten Verhandlungen um das neue Zuwanderungsgesetz eine große Rolle gespielt. Und zwar nicht nur seitens der Unionsparteien, sondern auch Innenminister Schily, die SPD und eben ja auch die Grünen haben hier durchaus Wert drauf gelegt. Wie soll es plötzlich zu einer Kehrtwende in diesem Bereich kommen, dass diese Themen jetzt plötzlich in den Hintergrund geraten sollten?
Wichtig ist, dass Sicherheitsfragen und Zuwanderungsfragen getrennt werden. Und bei den Sicherheitsfragen, da müssen ganz klare rechtsstaatliche Maßstäbe gelten. Da werden zum Teil Sachen verhandelt, die verfassungsrechtlich hochproblematisch sind.
Und Sie glauben, dass der Ausstieg der Grünen aus den Verhandlungen um das Zuwanderungsgesetz jetzt hier quasi eine Kehrtwende einläutet?
Also so kann man es vielleicht nicht sagen. Aber richtig ist, dass Zuwanderungsfragen nicht mehr unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung verhandelt werden. Von daher wird sich hier mehr Rationalität zumindest in dem Bereich Zuwanderung und Flüchtlingsschutz wieder einstellen. Bei den Fragen der Terrorismusbekämpfung bleibt abzuwarten, inwiefern hier wirklich mit Maß, mit Augenmaß vorgegangen wird. Es ist in der Tat schwierig, wenn Anschläge, wie sie jetzt in Madrid geschehen sind, instrumentalisiert werden, um Verschärfungen im Ausländerrecht einzuführen, die schon immer in den Schubladen von manchen Innenpolitikern gelegen haben. Das ist ein Problem. Das ist in einer Situation, in der wir uns jetzt befinden, schwierig, hier Rationalität reinzubringen. Aber das wird jetzt leichter werden, wenn die Debatten transparenter werden, wenn sie öffentlich geführt werden.
In Algerien finden in einigen Wochen Präsidentschaftswahlen statt. Es ist zu erwarten, dass der jetzige Präsident wiedergewählt wird. Das Militär, so wird berichtet, hat angekündigt, dass es sich aus den Wahlen heraushalten will. Dennoch gehen Beobachter davon aus, dass Militär und Geheimdienste die Wahl aufmerksam verfolgen werden und, sollte sich ein unbequemes Ergebnis abzeichnen, auch eingreifen werden. Seit dem Putsch von 1992 ist Algerien fest in der Hand einer überschaubaren Machtklique, die sich im Wesentlichen der Bereicherung widmet und will, dass dies auch so bleibt. Tausende Verschwundene, Hinrichtungen und systematische Folterungen gehen auf das Konto der Sicherheitskräfte, die angeblich gegen den islamistischen Terrorismus im Land zu Felde zogen. Hunderttausende Algerier sind im Laufe der 90er Jahre aus dem Land geflüchtet. Und wir wollten wissen, wie es um algerische Flüchtlinge in Deutschland bestellt ist. Wir sprachen mit Salima Mela, die lange Zeit die deutsche Anerkennungspraxis algerischer Flüchtlinge beobachtet hat.
Viele Flüchtlinge kamen nach dem Militärputsch 92 und 93 hat es ja die Änderung des Asylgesetzes gegeben und dadurch sind einfach sehr viel weniger reingekommen nach Deutschland. Aber es waren sehr viele, die geflohen sind. Also man schätzt, das ist also wirklich nur eine Schätzung, aber man schätzt, dass 500.000 Algerier aus Algerien seit 92 das Land verlassen haben. Und da ist natürlich ein winziger Bruchteil nach Deutschland gekommen. Und von Anfang an waren aber die Anerkennungsquoten sehr, sehr gering. Also die lagen bei 1,7% fürs politische Asyl. Und dann gab es humanitäres Asyl dann für manche. Und dann sind viele einfach so jahrelang geblieben, weil die Behörden Ewigkeiten die Anträge nicht bearbeiten konnten. Und so sind erstmal viele jahrelang geblieben. Und dann aber nach 97, 98 sind dann doch auch immer mehr wieder abgeschoben worden.
Warum sind jetzt Flüchtlinge aus Algerien kaum anerkannt worden? Warum sind die Quoten so niedrig gewesen?
Zum einen sind die Anerkennungsquoten ja generell sehr gering. Also das ist ein Fakt, dass es nicht algerien-spezifisch ist. Dann ist ein algerien-spezifischer Grund meines Erachtens, dass die staatliche Verfolgung, also dass natürlich ein politisches Asyl denjenigen gewährt wird, die staatlich verfolgt werden. Und in dem Fall sind das hauptsächlich Islamisten. Und dass da sehr große Hemmungen bestehen, Leuten Asyl zu gewähren, die Parteimitglieder der FIS sind oder Sympathisanten der FIS sind. Das, denke ich, ist der Hauptgrund, dass die Anerkennungsquote so klein geblieben ist. Allerdings sind sehr viele Leute auch gekommen, die jetzt bedroht wurden von bewaffneten Gruppen. Und das war ein großes Problem, weil politisches Asyl ja nur gewährt wird, wenn da eine staatliche Verfolgung vorliegt. Und in dem Fall sind das ja bewaffnete Gruppen. Und deswegen haben viele dann sind entweder gar nicht gewährt, also die konnten nicht in Deutschland bleiben, oder aber mit einem sehr prekären Status, also dass sie einfach nicht abgeschoben wurden, aber ohne die Sicherheit zu haben, Asyl oder feste Aufenthaltserlaubnis zu bekommen.
Also sie bekamen Duldungsstatus, aber eben keine Anerkennung.
Keine Anerkennung, ja. Und in Frankreich gab es eine Erneuerung, dann gab es ein territoriales Asyl. Das wurde gerade solchen Gruppen gewährt, die jetzt bedroht wurden von bewaffneten Gruppen. Das war jetzt eine ganz spezielle Sache. Die gibt es bis heute, aber die wird jetzt heute sehr wenig erteilt. Also das war so, dass Leute dann, die dieses Asyl bekommen haben, doch die Möglichkeit weiterhin hatten, auch nach Algerien zu gehen. Also und aber man hatte überhaupt keinen Anspruch auf staatliche Hilfen. Man muss dann sehen, wie man fertig wird. Also was Arbeit, Wohnung und allem drum und dran, bekommt man keine staatliche Hilfe.
Jetzt ist ja in den letzten Jahren bewiesen worden, was früher häufig vermutet worden ist, dass die Militärs und verschiedene Sicherheitsorgane auch zum Teil diese bewaffneten Gruppen manipuliert haben beziehungsweise selber den Orders gegeben haben. Wie spielt diese Frage der staatlichen Verfolgung in sowas rein? Oder wie spielt jetzt einfach die andere Situation rein, dass man jetzt auch den Militärs, den Machthabern nachweisen kann, dass sie Massaker verübt haben?
Also es spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Ganz einfach, also zum einen sickert das nur ganz, ganz langsam durch, sowohl jetzt, was die Lageberichte des Auswärtigen Amtes betrifft, wie auch jetzt andere offiziellen Quellen und selbst die deutschen Medien berichten ja nur ganz wenig darüber. Und deswegen gehört das jetzt eigentlich noch nicht so zum normalen Wissen in Bezug auf die Situation in Algerien. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dass ganz einfach gesagt wird, im Allgemeinen, wenn Leute heute einen Asylantrag stellen, ganz einfach gesagt wird, also seit 99, seitdem der Präsident Bouteflika an der Macht ist und es die Politik der zivilen Eintracht gibt, ist im Grunde eine ganz andere Situation. Die Gewalt hat wesentlich abgenommen und ist quasi inexistent, wird behauptet. Und die Islamisten, denen ist ja eine Amnestie gewährt, was auch nicht stimmt. Und deswegen gibt es heute noch weniger einen Grund als damals, Leute hier aufzunehmen, anzuerkennen als politisch Verfolgte. Und in Bezug auf Altfälle wird dann eben auch gesagt, dass die Situation sich doch so gebessert hat, dass ohne weiteres diese Personen doch zurück können nach Algerien. Also das hat im Grunde überhaupt keine Auswirkung auf die Situation der Flüchtlinge oder auf die Anerkennungsquote der Flüchtlinge. Ganz im Gegenteil, es wird im Grunde gesagt, das gehört jetzt der Vergangenheit an und heute sind wir in einer neuen Phase.
Kann man dann generell sagen, dass die Behörden bzw. die Entscheider des Bundesamts für Anerkennung von Flüchtlingen vor der Situation in Algerien eher die Augen zumachen?
Ja, völlig. Also zum Teil aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe. Also dass es da sehr große Annäherungsschwierigkeiten gibt bei dem Gedanken, dass es doch darum geht, Islamisten zu schützen, weil eben ein Großteil der Flüchtlinge aus diesem Kreis kommen, ob jetzt Sympathisanten oder jetzt Parteimitglieder. Deswegen will man jetzt auch gar nicht so diese Wahrheit haben. Aber was jetzt auch auffällig ist, ist, dass jetzt beispielsweise der letzte Bericht des Auswärtigen Amtes im Grunde viel kritischer ist als die vorherigen. Also jetzt, wo die Situation sich doch auch etwas verändert hat im Positiven, kann man sagen, dass sie sich jetzt erlauben können, doch auch anzuerkennen, dass beispielsweise systematisch gefoltert wurde. Weil heute hat das keine Auswirkungen mehr. Ne? Das kann man ohne weiteres sagen, weil das hat keine Auswirkungen mehr auf die Asylbewerber, weil man kann gleichzeitig eben sagen, dass die Situation sich ja verbessert hat. Stimmt, die war ganz schlimm und es gab staatliche Verfolgung in der und der Zeit, aber heute ist es anders. Und das zeigt deutlich, welches politisches Kalkül eigentlich auch dahinter steht. Also in der Zeit, wo es wirklich auch sehr, sehr schlimm war mit Folterungen verschwinden lassen und bis hin zu Massakern, hat man das alles überhaupt nicht sehen wollen. Und jetzt, wo es sowieso in ihren Augen eine Amnestie gibt, also da will ich auch nochmal drauf zurückkommen, dann kann man auch sagen, ja stimmt, in den Jahren vor allen Dingen 94, 98 war es also wirklich ganz schlimm. Und das ist, da zeigt sich die ganze Heuchelei auch. In Bezug auf die Situation ab 99 ist wichtig zu sehen, dass also da international ein sehr großer, starker Wille da war, doch auch zu sagen, gut, jetzt kommen wir in eine neue Phase und es gibt jetzt eine Verbesserung jetzt auf der Sicherheitsebene und Bouteflika ist ja dann mit diesem Gesetz der nationalen Eintracht gekommen, was im Grunde gar keine Erneuerung war, sondern es war im Grunde eine politische Rechtfertigung für ein militärisches Arrangement zwischen dem bewaffneten Arm der FIS und der Regierung, beziehungsweise dem Geheimdienst. Weil der bewaffnete Arm der FIS hatte 97 einen Waffenstillstand angekündigt und auch seitdem eingehalten und die ganzen Kämpfer waren in irgendwelchen Lagern und da musste jetzt ein Arrangement gefunden werden, aber das wurde nicht, das ist kein politischer Vertrag gewesen, sondern das ist eine militärische Angelegenheit gewesen. Um das jetzt dann politisch zu legitimieren, hat dann Bouteflika dieses Gesetz der zivilen Eintracht verabschiedet. Und was sagt dieses Gesetz? Das hat zwei Seiten. Das eine ist bezogen auf die Kämpfer jetzt des bewaffneten Armes der FIS plus andere kleinere Gruppen, die sich auch dem Waffenstillstand angeschlossen haben, dass diese Leute eine Art Amnestie, aber das ist keine tatsächliche Amnestie, sondern das nennt sich auf Französisch eine grâce amnistiante, das ist ein juristisches Novum, das gibt es gar nicht. Und diese Leute haben sich der militärischen Kontrolle unterstellt und haben auch dem Militär geholfen, andere zu bekämpfen. Und der zweite Teil ist ein Gesetz, was ein halbes Jahr den Mitgliedern von bewaffneten Gruppen die Möglichkeit bot, sich zu stellen und je nachdem, was für Verbrechen oder Nichtverbrechen sie verübt haben, Gefängniserleichterung, Straferleichterung zu erhalten oder auch nicht. Und da ist sehr viel unklar geblieben, wer eigentlich sich da den Behörden gestellt hat, wie viele Personen sich den Behörden gestellt haben und was eigentlich mit diesen Leuten passiert. Und das ist alles sehr, sehr undurchsichtig, aber es reicht, um im Grunde jetzt auch sowohl im Land wie auch außerhalb des Landes zu sagen, hier sehen Sie mal, es ist doch alles dafür getan worden, dass es eine Versöhnung gibt. Das ist ein sehr großer Schritt in Richtung Versöhnung. Aber im Grunde ist es keine Versöhnung, es ist keine Regelung, weil der staatlichen Seite wird weiterhin vollständig geleugnet, was von Seiten der Sicherheitskräften für Verbrechen verübt wurden in den ganzen Jahren und auch bis heute. Und das ist nämlich auch noch sehr wichtig zu sagen, dass also die Strukturen, die im Grunde diese ganze Repression hervorgebracht haben, dass diese Strukturen weiterhin bestehen. Also da hat sich nichts geändert, ob es jetzt die Hierarchien im Militär oder im Geheimdienst vor allen Dingen, die sind weiterhin existent, wie auch jetzt die ganzen geheimen Haftzentren oder weniger geheimen Haftzentren. Die sind auch alle, bestehen auch alle. Und die Maschine ist also da und die kann jederzeit zuschlagen. Und das tut sie auch. Also wir haben jetzt auch noch Fälle von Verschwinden lassen und Folterungen. Auch wenn, das muss man natürlich sagen, das ist lange nicht so wie in den Jahren 94, 98, das stimmt. Aber es gibt es sie. Ne? Und deswegen ist es weiterhin wichtig, sich anzugucken, wenn bezogen jetzt auf Personen, die politischen Schutz suchen, ist es wichtig, sich anzugucken, was haben die für eine Vergangenheit und sind sie nicht doch weiterhin gefährdet, wenn sie abgeschoben werden.
Also es ist zwar die offene Repression und Verschwinden lassen, Folter ist weniger geworden, aber die Strukturen sind noch da und es passiert auch nach wie vor.
Ja.
Um das zusammenzufassen.
Ja, wir haben also Beispiele jetzt von Personen, die jetzt im Gefängnis sind, die aber ganz heftig gefoltert wurden. Und wir haben auch wenige, aber wir haben Fälle von Personen, die verschwunden sind. Jetzt in den letzten 2-3 Jahren. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass weiterhin die Familien sehr, sehr große Angst haben, darüber zu berichten. Also sowohl im Fall von Verschwinden lassen, wie auch in Folterfällen. Also es ist heute so, dass es viel einfacher ist, über die vergangene Zeit zu sprechen. Also findet viel mehr Familien, die jetzt 10 Jahre später, 8 Jahre später kommen und sagen, mein Sohn oder mein Mann ist 94, 95 entführt worden von Sicherheitskräften und ist seitdem verschwunden. Das trauen sich die Familien viel, viel mehr, als jetzt zu sagen, hier, wir haben vor 3 Monaten ist mein Mann oder mein Sohn verschwunden oder entführt worden und verschwunden. Und deswegen ist es oft so, dass diese Informationen auch indirekt den Anwälten zu Gehör kommen, durch andere Personen, die im Gefängnis sind, dass die berichten, dass sie gleichzeitig festgenommen worden sind mit demjenigen und mit dem und darüber dann erfahren wird, dass die Familie beispielsweise gar nicht weiß, wo der Sohn ist oder auf indirektem Wege dann einiges bekannt wird, aber die Familien selbst Angst davor haben, das zu berichten. Es gab im letzten Jahr einen Bericht von Amnesty International zu der Frage der Asylbewerber. Und die haben, also jetzt kurz gesagt, haben die doch davor gewarnt, Leute nach Algerien zurückzuschieben. Also sie gehen immer noch davon aus, dass die Situation es nicht ermöglicht, dass Leute ungefährdet zurückgehen.
Ende Dezember 2003 kam es in Mannheim zu einer Hausbesetzung. Im Hafengebiet neben dem Stadtteil Mannheim-Jungbusch wurde auf dem Gelände der Deutschen Bahn, auf dem früher eine selbstverwaltete Umzugsfirma tätig war, ein Gebäude 5 Tage lang besetzt. Mit der Besetzung sollte auf die Umstrukturierung und Luxussanierung im Mannheimer Stadtteil Jungbusch aufmerksam gemacht werden. Doch über diese Kritik hinaus wollten die Besetzerinnen das Gebäude in ein selbstverwaltetes soziales Zentrum verwandelt sehen. Obwohl die Besetzerinnen sich um Verhandlungen bemüht hatten, wurde am 5. Tag das Gebäude mit einem überzogen groß aufgemachten Polizeieinsatz mit Sondereinsatzkommando und Hubschrauber geräumt. Heute, am 6. Mai 2004, stand nun der erste Prozess gegen die Hausbesetzerin vor dem Amtsgericht in Mannheim an. Zu dem Prozess waren gut 50 Zuschauer und Zuschauerinnen gekommen, von denen allerdings nur ein Drittel in den viel zu kleinen Saal passten, zumal auch etliche Plätze bereits durch uniformierte Beamte und Zivilpolizisten belegt waren. Wir sprachen mit einem der Angeklagten und dessen Anwalt.
Hallo Herr Heiming, Sie sind der Anwalt des einen Angeklagten heute. Sie haben auf Freispruch plädiert, obwohl die Staatsanwaltschaft gesagt hat, ja, hier liegt ein Hausfriedensbruch vor. Wieso kommen Sie in Ihrem Plädoyer auf einen Freispruch?
Aus 2 Gründen. Also es gab ja bei der Verteidigung sozusagen 2 Strategielinien. Die eine war, dass die Deutsche Bahn, die ja zuständig gewesen sein soll für das Haus, einen Strafantrag gestellt hat, damit die Sache überhaupt verfolgt wird. Denn ein Hausfriedensbruch wird nur verfolgt, wenn der Eigentümer, Besitzer, einen Strafantrag stellt. Und da war die Linie zu sagen, die Bahn hatte das Gebäude vermietet bis zum 31. Dezember. Die Räumung war aber schon am 30. Dezember, sodass also am 30. Dezember eigentlich der Mieter der zuständige Besitzer gewesen wäre und nicht die Bahn. Die andere Linie war die zu sagen, wenn die Bahn tatsächlich das Gebäude vielleicht vorzeitig schon zurückbekommen hatte und tatsächlich, wie man als Jurist sagt, Inhaber des Hausrechts war, dann gab es ja die komplizierte Situation, dass die Bahn ja den Besetzern im Gespräch gesagt hatte, ihr könnt erstmal drin bleiben. Das heißt, der Vorgang, in das Haus hineinzugehen und die Situation, in dem Haus zu bleiben, war sozusagen legalisiert worden von dem, der angeblich zuständig war, nämlich von der Bahn. Und dann hat die Bahn, das ist jetzt hier in diesem Verfahren heute nicht weiter aufgeklärt worden, vermute ich im Zusammenhang mit der Polizei und mit der Stadt, ein bisschen Druck bekommen und es ist gesagt worden, wir dulden kein besetztes Haus. Und jetzt stellt ihr mal den Strafantrag, damit wir räumen können. Und dann hat die Bahn halt den Strafantrag gestellt. Das aber, so wie das Gericht jetzt sagt, praktisch mit diesem Strafantrag auch wieder alles, was vorher war, nämlich das Eindringen in das Haus, plötzlich neu strafbar ist, das sehe ich vollständig anders. Also, dass dieser Strafantrag sozusagen zurückwirkt nach dem Gespräch und der Zusage, was die Bahn ja vorher gemacht hatte, das sehe ich diametral anders. Daraus ergibt sich natürlich, wenn die Erstalternative gilt, dann gibt es keinen gültigen Strafantrag, dann kann die Sache sowieso nicht verfolgt werden. Bei der zweiten Alternative gilt, dass die Besetzer davon ausgehen durften, im Zeitpunkt der Räumung, dass sie sich geduldet, legal sozusagen im Haus aufhielten. Und dann hatten sie nicht den Vorsatz, einen Hausfriedensbruch zu begehen. Und das nennen die Juristen einen Tatbestandsirrtum. Und auch daraufhin hat Freispruch zu erfolgen, weil die sich gar nicht bewusst waren, dass sie was Strafbares tun.
Das heißt, korrekterweise hätte man sie informieren müssen, dass das jetzt zu Ende ist, hätte sie auffordern müssen, das Gebäude zu verlassen und dann hätten sie im Prinzip das verweigern müssen, um den Tatbestand des Hausfriedensbruchs zu erfüllen.
Genau so sehe ich das, ja.
Hallo Max, du standst heute hier vor Gericht wegen gemeinschaftlich begangenem Hausfriedensbruch. Das ist das erste Verfahren von etlichen.
Ja, Montag ist das nächste.
Ihr seid jetzt verurteilt worden. Ich war bei dem Prozess dabei. Mich hat etwas irritiert. Ich war über das Auftreten der Richterin etwas überrascht. Wie ist es dir damit gegangen?
Naja, das war ja schon eine ganze Zeit der Eindruck von uns, dass sie sich in ihrer Amtswürde angekratzt sah und daraufhin etwas emotional auf die ganzen Leute reagiert hat. Der Fall war folgender, dass mir ein Bekannter was ins Ohr flüstern wollte und die Richterin ihn zurechtgewiesen hat, dass er sich doch bitte hinzusetzen hat, woraufhin unser Anwalt gemeint hat, es ist doch Pause. Dann hat sie gemeint, nee, aber im Gerichtssaal läuft das so nicht, da habe ich immer noch das Recht und hier wird nach meiner Pfeife getanzt. Woraufhin wir dann raus durften, uns dort kurz unterhalten, also ziemlich albern meiner Meinung nach. Sie hat eben unseren Rechtsanwalt gemaßregelt und hat auch gerade die Prozessbesucher dermaßen seltsam behandelt, dass es schon sehr überraschend war, ja. Seltsam fand ich auch, dass der Staatsanwalt kein Wort gesagt hat und sie sozusagen die Stellung vom Staatsanwalt übernommen hat.
Zu dem Vorwurf des Hausfriedensbruch als solches. Ihr habt euch da sozusagen ein Haus angeeignet, was euch nicht gehört. Im Plädoyer der Richterin war das ja dann auch so, dass sie sich darüber ausgelassen hat, dass das ja wohl nicht sein könne. Jetzt meine Frage an dich. Im Prinzip ist ja das aus Sicht der Richterin so, ihr habt da jemand enteignet, um eure Ziele durchzusetzen. Das klingt ja eigentlich nicht sehr schön. Wie seht ihr das?
Naja, was heißt enteignet? Man muss sehen, dass da ein Haus stand mit Hallen, die wie gesagt gut geeignet werden für ein soziokulturelles Zentrum und zwar klar, dass es abgerissen wird. So, jetzt ist irgendwie eine Lücke in dieser einzigen Gewerbezeile und wir fragen uns, muss das sein? Wenn es Menschen gibt, die sich darum kümmern wollen, die ehrenamtlich ohne finanzielle Unterstützung da was aufbauen wollen, wo ist das Problem?
Ja, aber es ist doch so, das Haus gehört doch jemand. Und ich meine, ihr könnt doch nicht einfach sagen, der darf damit nicht tun und lassen, was er will. Die Richterin hat das ausgeführt, jemand käme zu euch in euer Haus und sagt, so, ich will das jetzt haben, euren Keller, da will ich eine Bastelgruppe einrichten. Das kann doch nicht sein, dass man einfach jemandem was wegnimmt, oder?
Also das halte ich für einen unzulässigen Vergleich, da wir tatsächlich die Privatsphäre von niemandem verletzt haben. Das war ein Haus, das prinzipiell leer stand. Das war kein Privateigentümer in dem Sinne. Also die Pächterin war die Bahn und es sollte an das Land Baden-Württemberg bzw. die Hafengesellschaft zurückgegeben werden. Insofern verstehe ich den Vorwurf, dass wir da jemanden enteignet hätten, eigentlich nicht. Nee.
Du bist mit dem Urteil sicherlich nicht zufrieden. Werdet ihr in Berufung gehen?
Wir werden uns das schwer überlegen. Im Moment kann ich dazu keine Aussage machen. Das wird sich zeigen. Also wir haben ja, wie gesagt, noch Prozesse bei anderen Richtern und je nachdem, wie sich das dann so weiterentwickelt. Wir haben ja eine Woche Zeit und insofern...
Kann man also direkt nach dem Prozess so nicht entscheiden?
Ja, also wir jetzt in unserem Falle nicht.
Das war's für heute mit ZIPFM vom Bermudafunk aus Mannheim. Schaltet auch morgen wieder ein, wenn es heißt...
ZIPFM
mit den Nachrichten.